Willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Wir nehmen uns heute einen ganz besonderen Bericht vor. Eine interne Tiefenanalyse. Der Titel KI in der Medizin, Historie, Tiefenanalyse 2020-2025. Das Ganze ist datiert auf November 2025 und eigentlich für Entscheider gedacht. Aber wir wollen heute für dich die Essenz herausfiltern.
Genau.
Es geht um künstliche Intelligenz in der Medizin. Ja, speziell mit Blick auf Deutschland, aber wir schauen auch international und wagen einen Ausblick bis 2035. Also, was hat sich wirklich getan in den letzten 5 Jahren? Wo steht Deutschland, sagen wir mal im Vergleich zu den USA oder China? Und ganz wichtig, was sind die Knackpunkte für die Zukunft?
Richtig, dieser Bericht ist im Grunde eine umfassende Bestandsaufnahme. Er schaut zwar kurz zurück auf die Anfänge, also bis in die 70er Jahre, beleuchtet dann aber vor allem die ja wirklich rasante Entwicklung seit etwa 2020. Wir sprechen da über den Reifegrad der Technologie, klar, auch über die inzwischen über 1000 KI-basierten Medizinprodukte, die allein die FDA in den USA bis Ende 2024 zugelassen hat.
Über 1000, das ist eine Ansage.
Ja, schon. Aber der Bericht geht eben auch kritisch auf die Rahmenbedingungen hierzulande ein, also Förderung, Hürden, die Regulatorik und wirft eben auch den Blick nach außen. Die Kernfrage, die sich durchzieht, ist, was leistet KI heute wirklich in der klinischen Praxis? Und was braucht es, damit sie ihr Potenzial auch tatsächlich entfalten kann?
Okay, dann lass uns da direkt mal eintauchen. Du sagtest, der Bericht fängt ganz vorne an bei Systemen aus den 70ern. Aber der richtige, der Durchbruch, der kam doch eigentlich viel später, oder? Was war da so der entscheidende Moment?
Ja, also die ganz frühen Systeme, wie zum Beispiel M. Weissen von 1972, das waren ja im Grunde regelbasierte Expertensysteme.
Okay.
Pioniere für ihre Zeit, absolut, aber doch sehr limitiert in ihren Fähigkeiten. Der echte Wendepunkt, der kam tatsächlich erst viel, viel später. So ab 2012 war das mit dem Aufkommen des Deep Learning.
Deep Learning, das hört man ja ständig. Was genau war da der Unterschied?
Naja, Deep Learning ist eine spezielle Methode des maschinellen Lernens. Sie basiert auf künstlichen neuronalen Netzen, aber eben mit sehr vielen Schichten. Daher deep, also tief. Und diese tiefen Netze sind besonders gut darin, komplexe Muster in riesigen Datenmengen zu erkennen.
Ah, okay.
Vor allem eben in Bilddaten. Systeme wie AlexNet zum Beispiel, das hat 2012 einen ganz wichtigen Bildererkennungswettbewerb gewonnen. Die zeigten plötzlich eine fast schon dramatische Überlegenheit gegenüber den bis dahin üblichen Verfahren.
Und das war der Funke für die Medizin?
Genau das. Das hat den Transfer in die medizinische Bildererkennung, also Radiologie, Pathologie, Dermatologie, enorm beschleunigt. Plötzlich war da eine Technologie, die das Potenzial hatte, Bilder ähnlich gut oder teilweise sogar besser zu analysieren als das menschliche Auge.
Und wann kam dann der Schritt von dieser reinen Mustererkennung zur, sagen wir mal, echten Diagnoseunterstützung im Klinikalltag? Gab es da einen Meilenstein?
Ja, da gab es einen wichtigen Punkt. Das war 2018 die erste FDA-Zulassung in den USA für eine autonome KI-Diagnose.
Autonom heißt, ohne dass noch ein Arzt draufschaut.
Im Prinzip ja, für den spezifischen Anwendungsfall. Es ging um IDXDR, ein System zur Erkennung der diabetischen Retinopathie, also Netzhautschäden durch Diabetes.
Mhm.
Die KI analysiert die Bilder der Netzhaut direkt und gibt ein Ergebnis aus, ohne dass ein Augenarzt die Bilder primär befunden muss. Das war schon ein Signal. Es hat gezeigt, KI kann den Sprung aus der reinen Forschung in die streng regulierte klinische Routineversorgung schaffen.
Und heute, also Ende 2025 laut Bericht, wo steht da die KI-Nutzung? Immer noch hauptsächlich Bildererkennung?
Ja, absolut. Die Radiologie ist laut Bericht nach wie vor das absolute Schwergewicht. Weltweit finden sich ungefähr 76% aller medizinischen KI-Anwendungen in diesem Bereich.
76%, das ist ja eine enorme Konzentration.
Ist es. Das sind global betrachtet über 700 spezifische KI-Anwendungen allein für die Radiologie, die Ende 2024 bekannt waren. Also Detektion von Lungengrundherden, Schlaganfallerkennung, Frakturen und so weiter.
Okay, das ist global. Und heißt das, in Deutschland sieht es ähnlich aus? Wie verbreitet ist KI hierzulande wirklich in den Krankenhäusern? Gibt es da verlässliche Zahlen im Bericht?
Ja, der Bericht nennt Zahlen für Deutschland Ende 2025. Demnach liegt die Nutzungsquote von KI in der Bilddiagnostik bei etwa 18% der Krankenhäuser.
Nur 18%? Das klingt jetzt aber doch eher wenig. nach all den Jahren Hype.
Das ist richtig. Man muss es aber einordnen. Es ist wohl eine Verdoppelung seit 2022. Das zeigt zumindest eine gewisse Dynamik.
Okay, eine Verdoppelung, aber von einem niedrigen Niveau.
Genau. Im Umkehrschluss heißt das eben auch. Über 80% der Kliniken in Deutschland nutzen solche Systeme Ende 2025 noch nicht routinemäßig im klinischen Alltag.
Woran liegt das? Fehlt der nachweisbare Nutzen oder gibt es andere Gründe? Der Bericht erwähnt ja durchaus Effizienzgewinne.
Ja, das ist die spannende Frage. Wo KI eingesetzt wird, da scheint sie durchaus messbare Vorteile zu bringen. Der Bericht zitiert zum Beispiel Studien, die von etwa 31% Zeitersparnis bei der Befundung von Röntgenbildern sprechen.
Ein Drittel Zeitersparnis, das ist ja schon erheblich.
Absolut. Oder eine erhöhte Sensitivität bei Thoraxaufnahmen, also dem Erkennen von Auffälligkeiten auf Lungenbildern, um 5 bis 26 Prozentpunkte, je nach Studie und Anwendung. Das ist technisch schon beeindruckend.
Und neben der Bildgebung? Gibt es da auch Fortschritte?
Ja, der Bericht nennt auch andere Bereiche. Zum Beispiel generative KI, also Modelle wie GPT, die Texte oder auch Code erzeugen können. Die werden pilotiert, etwa für die automatische Erstellung von Arztbriefentwürfen oder zur Unterstützung bei der Codierung von Diagnosen für die Abrechnung.
Und was kommt dabei raus?
Hier zeigen erste Pilotprojekte wohl Effizienzsteigerungen von ca. 15% bei gleichbleibender oder sogar verbesserter Genauigkeit der Codierungen. Das ist natürlich interessant für die Verwaltung.
Das klingt erstmal gut. Zeit sparen, mehr entdecken, vielleicht genauer codieren. Aber du hast es vorhin schon angedeutet. Führt das denn auch wirklich zu besseren Behandlungsergebnissen für die Patientinnen und Patienten? Also wenn eine KI in der Darmspiegelung, sagen wir, 50% mehr Polypen findet, super Sache, technisch gesehen. Aber verhindert das dann auch nachweislich Darmkrebs oder senkt die Sterblichkeit? Was sagt der Bericht zur Evidenzlage?
Das ist exakt der Wundepunkt. Und der Bericht macht das auch sehr deutlich. Das ist für strategische Entscheidungen, gerade für Entscheider, absolut zentral. Die Verbesserung von, sagen wir mal, prozessualen oder technischen Metriken.
Mhm. Wie die höhere Entdeckungsrate.
Genau, wie die höhere Entdeckungsrate von Polypen, die teils ja bei über 50% liegen kann, die ist oft gut belegt durch Studien. Aber der Nachweis, dass genau das dann auch zu einem besseren klinischen Outcome führt, also zu weniger fortgeschrittenen Krebserkrankungen, zu einer geringeren Mortalität, zu einer besseren Lebensqualität, dieser Nachweis steht für viele KI-Anwendungen tatsächlich noch aus.
Das heißt, die harte Outcome-Evidenz fehlt oft.
Ja, genau das ist der Begriff. Diese harte Outcome-Evidenz fehlt oft oder wird gerade erst in Langzeitstudien untersucht, die naturgemäß dauern. Es besteht also eine Lücke zwischen dem, was die KI technisch leisten kann und dem, was als klinischer Mehrwert für den Patienten robust und überzeugend nachgewiesen ist.
Und diese Lücke macht es für Kliniken natürlich schwer zu investieren, nehme ich an.
Ganz genau. Wenn der letztendliche Nutzen für den Patienten noch nicht klar belegt ist und gleichzeitig die Kosten und der Implementierungsaufwand hoch sind, dann zögert man natürlich mit einer breiten Einführung. Das ist absolut nachvollziehbar.
Verstehe. Das leitet eigentlich perfekt über zu den Rahmenbedingungen hier in Deutschland. Der Bericht spricht ja von großen Förderprogrammen. Da war das Krankenhaus Zukunftsgesetz, das KHZG, und jetzt neuerdings das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, KHVVG. Da fließen ja Milliarden. Kommt dieses Geld denn auch gezielt bei KI-Projekten an, um vielleicht genau diese Implementierungslücke zu schließen?
Tja, das ist eine interessante Frage und der Bericht betrachtet das auch recht differenziert. Das KHZG, das ja 4,3 Milliarden Euro umfasste.
Genau.
Das hat primär die digitale Basisinfrastruktur gestärkt. Also digitale Patientenakten, Patientenportale, IT-Sicherheit, Medizintechnik. Das war und ist natürlich eine absolut notwendige Grundlage, auch für KI, keine Frage. Aber eine direkte, explizite Förderung von reinen KI-Anwendungen war da eher die Ausnahme, eher punktuell.
Also eher die Basis geschaffen, weniger die Spätze gefördert.
So könnte man sagen, ja. Das neuere KHVVG, das ja im Kontext der Krankenhausreform steht und unter anderem diesen Krankenhaustransformationsfonds vorsieht.
Mit bis zu 50 Milliarden Euro über 10 Jahre, oder?
Richtig, wobei das Bund und Länder gemeinsam stemmen sollen. Dieser Fonds zielt schon expliziter auf Strukturwandel, auf Konzentration von Leistungen und eben auch auf Smart Hospitals. Und da gehört KI explizit dazu. Allein für 2025 sind aus diesem Fonds 1,6 Milliarden Euro Bundesmittel vorgesehen, die laut Bericht auch explizit für digitale und KI-basierte Anwendungen genutzt werden sollen. Das Geld ist also potenziell da oder zumindest in Aussicht gestellt.
Potenziell da. Das klingt immer so ein bisschen nach einem Aber. Warum landet es dann nicht flächendeckend bei KI-Projekten, wenn doch der Bedarf und das Potenzial da sind? Was sind denn die wirklichen Bremsklötze, die der Bericht nennt?
Der Bericht nennt da neben der Finanzierungsfrage, auf die wir sicher gleich noch genauer eingehen müssen, vor allem drei große Hemmnisse.
Okay, welche?
Erstens die IT-Infrastruktur. Die ist in vielen Kliniken immer noch stark fragmentiert. Unterschiedliche Systeme, die nicht gut miteinander reden, also mangelnde Interoperabilität. Eine KI nützt aber wenig, wenn sie nicht nahtlos an die Bildarchive, also das PACS, an das Krankenhausinformationssystem KISS und andere relevante Systeme angebunden werden kann. Das ist oft technisch und organisatorisch aufwendig.
Verstehe. Die Integration ist ein Problem. Was noch?
Zweitens, der Fachkräftemangel. Und zwar auf mehreren Ebenen. Es fehlt an IT-Fachkräften, die solche komplexen Systeme implementieren, integrieren und warten können. Aber es fehlt auch beim klinischen Personal teilweise die Zeit und die Schulung, um die KI richtig zu verstehen, sie sicher zu bedienen und vor allem auch die Ergebnisse kritisch einzuordnen. Man darf ja nicht vergessen, KI ist ein Werkzeug, kein Ersatz für ärztliches Denken.
Absolut. Und der dritte Punkt.
Der dritte große Hemmschuh ist die Regulatorik.
Regulatorik klingt immer erstmal abschreckend. Was genau meint der Bericht damit? Was sind da die Hürden?
Da geht es vor allem um zwei große Regelwerke. Das eine ist die Europäische Medizinprodukteverordnung, die MDR, also Medical Device Regulation. Die gilt ja seit 2021 und stellt generell schon mal höhere Anforderungen an die Zulassung und die Überwachung von allen Medizinprodukten, also auch Software und KI.
Okay, die MDR. Und das zweite?
Und dann kommt, und das ist ganz entscheidend für die Zukunft, ab 2026 der EU AI Act dazu. Das ist ja das erste umfassende Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz weltweit. Und dieser AI Act teilt KI-Systeme in Risikoklassen ein.
Und wo landet da die medizinische KI?
Medizinische KI-Systeme, die zum Beispiel für Diagnose oder Therapie eingesetzt werden, gelten da fast durchweg als Hochrisikosysteme.
Hochrisiko, das klingt nach strengen Regeln.
Genau, das schafft natürlich einerseits Vertrauen und soll hohe Sicherheitsstandards gewährleisten, was ja absolut wichtig und richtig ist im Gesundheitswesen. Aber es bedeutet eben andererseits auch erhebliche bürokratische und finanzielle Hürden für die Hersteller dieser Systeme und auch für die Kliniken, die sie betreiben wollen.
Was für Hürden sind das konkret?
Naja, da geht es um aufwendige Konformitätsbewertungen, um detaillierte Dokumentation, um Risikomanagement, um hohe Anforderungen an die Datenqualität, mit der die KI trainiert wird, um Cybersicherheit, um die kontinuierliche Überwachung der KI im Betrieb. Das ist ein ganzer Katalog an Pflichten.
Oh, das klingt wirklich aufwendig.
Ist es auch. Man muss sich schon fragen, und diese Frage stellt der Bericht implizit auch, wie schaffen wir es als Europa, diese notwendige Sicherheit und Ethik zu gewährleisten, ohne aber gleichzeitig die dringend benötigte Innovation im Gesundheitswesen komplett auszubremsen oder unattraktiv zu machen. Das ist eine schwierige Balance.
Ja, das verstehe ich. Hohe Hürden also bei der Einführung und beim Betrieb durch die Regulatorik. Aber selbst wenn eine Klinik diese Hürden nimmt, wir hatten es kurz angeschnitten, wie sieht es dann mit der laufenden Bezahlung aus? Wenn eine Klinik jetzt so ein teures KI-System anschafft und nutzt, sagen wir mal für die Analyse von CT-Bildern, bekommt sie dafür mehr Geld von den Krankenkassen?
Und da sind wir bei der zweiten massiven Hürde, die der Bericht identifiziert. Vielleicht ist das in der Praxis sogar die größte Hürde hier in Deutschland, die fehlende Regelvergütung.
Keine extra Bezahlung für KI-Einsatz.
Im Krankenhaus gibt es für den Einsatz von KI in der Diagnostik oder Therapie in aller Regel keine zusätzliche Vergütung über die bestehenden DRG-Fallpauschalen hinaus. Die Kliniken bekommen also nicht mehr Geld, nur weil sie eine KI zur Unterstützung einsetzen.
Aber die KI kostet doch Geld. Lizenzen, Wartung?
Genau. Und das sind nicht unerhebliche Kosten. Die können schnell im sechsstelligen Bereich pro Jahr liegen, je nach Anwendung und Umfang. Und diese Kosten müssen die Kliniken dann meist intern aus ihren knappen Budgets gegenfinanzieren.
Das ist bei dem Kostendruck, den viele Häuser haben, wahrscheinlich kaum machbar.
Sehr schwierig, ja. Man kann zwar versuchen, über sogenannte NUP-Anträge eine Zusatzfinanzierung zu bekommen. NUP steht für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
Naja.
Das ist aber ein sehr aufwendiges Antragsverfahren. Die Finanzierung ist zeitlich begrenzt und es gelingt auch nur für wirklich innovative Methoden und nur selten für reine Software- oder KI-Systeme. Also das ist kein Königsweg.
Und wie sieht's im ambulanten Bereich aus, also bei den niedergelassenen Ärzten in den Praxen?
Da sieht es leider nicht besser aus, eher noch schlechter. Es fehlen komplett spezifische Abrechnungsziffern im EBMM, dem einheitlichen Bewertungsmaßstab, für KI-gestützte ärztliche Leistungen.
Also auch da keine extra Vergütung.
Korrekt. Eine ganz kleine Ausnahme gibt es, das sind die sogenannten DIGAs, die Apps auf Rezept.
Die kennt man ja inzwischen.
Genau, das sind digitale Gesundheitsanwendungen, meist für Patienten selbst, die von Ärzten verschrieben und dann von den Kassen erstattet werden können. Einige davon nutzen im Hintergrund auch KI-Komponenten. Aber das betrifft in der Regel nur Anwendungen mit niedrigem medizinischem Risiko. Die wirklich wirkmächtigen diagnostischen KI-Systeme in Kliniken oder Praxen fallen da nicht drunter.
Das heißt, diese fehlende Verankerung in der Regelvergütung ist wirklich ein zentrales Problem?
Ja, der Bericht bezeichnet das als ein echtes strukturelles Implementierungshemmnis in Deutschland. Solange der Einsatz von KI nicht adäquat vergütet wird, wird die breite Einführung schwierig bleiben, selbst wenn die Technologie an sich gut ist und die regulatorischen Hürden genommen sind.
Okay, das ist ein klares Bild für Deutschland. Strenge Regeln, hohe Sicherheit, was ja gut ist, aber eine zögerliche Implementierung in der Breite, stark gebremst durch die ungelöste Finanzierungsfrage und auch durch die Komplexität der Integration. Wie machen es denn andere Länder? Vielleicht nicht unbedingt besser, aber anders. Der Bericht zieht ja explizit den Vergleich zu den USA und China. Welche unterschiedlichen Strategien oder Philosophien sehen wir da?
Ja, die Unterschiede sind wirklich markant und zeigen ganz verschiedene Herangehensweisen. Fangen wir mal mit den USA an. Die sind, was die Regulatorik angeht, deutlich agiler und pragmatischer aufgestellt.
Agiler heißt schneller.
Schneller, ja. Und vielleicht auch flexibler. Die FDA, also die Food and Drug Administration, hat ja, wie gesagt, schon über 1000 KI-Systeme zugelassen. Das geschieht oft über schnellere Zulassungsverfahren. Es gibt zum Beispiel den sogenannten 510K-Pfad.
Was ist das?
Das ist ein Verfahren für Produkte, die bereits zugelassenen Produkten im Wesentlichen ähneln. Das geht oft schneller als eine komplett neue Zulassung. Oder es gibt das Breakthrough Device Program für besonders innovative Technologien, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf adressieren. Da versucht die FDA, den Prozess zu beschleunigen.
Und wie gehen die mit der Tatsache um, dass KI ja lernen und sich verändern kann?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die FDA setzt stärker auf die Überwachung nach der Markteinführung, also Post-Market Monitoring. Und sie hat sogar schon Leitlinien dafür entwickelt, wie KI-Systeme, die sich auch nach der Zulassung noch kontinuierlich weiterentwickeln, sogenanntes Continuous Learning, wie die regulatorisch gehandhabt werden können. Da ist Europa noch nicht so weit.
Okay, agilere Zulassung, Fokus auf Überwachung danach. Aber wie sieht's mit der Bezahlung in den USA aus? Ist das da einfacher?
Nein, nicht unbedingt. Auch dort ist die Erstattung von KI-Anwendungen oft kompliziert und nicht immer direkt geregelt. Es läuft häufig indirekt über bestehende Abrechnungsziffern oder ist Teil von Gesamtbudgets der Kliniken. Also das Finanzierungsproblem ist nicht rein deutsch, auch wenn es sich anders darstellt.
Verstanden. Und dann China? Da hört man ja immer von massiver staatlicher Förderung und einem ganz anderen Tempo.
Richtig. China verfolgt eine komplett andere Strategie. KI ist dort ein zentraler Baustein der nationalen Made in China 2030-Initiative. Sie wird massiv staatlich gefördert und auch ja, politisch vorangetrieben, gerade im Gesundheitswesen.
Wie äußert sich das?
Es gibt eigene, oft deutlich schnellere Zulassungswege über die chinesische Behörde NMPA. Und China fährt riesige, großflächige Pilotprojekte, teilweise mit wirklich beeindruckenden Dimensionen und einer sehr schnellen Skalierung. Der Staat gibt hier klar die Richtung vor.
Aber wie sieht es da mit der Qualität und der Transparenz aus?
Das ist genau der Punkt, den der Bericht auch kritisch anmerkt. Die Transparenz bezüglich der Methoden, der Daten, der Validierung und auch die unabhängige Evidenz zu den tatsächlichen Ergebnissen und zur Qualität dieser Systeme ist oft sehr begrenzt. Es ist schwer, von außen zu beurteilen, wie gut das alles wirklich funktioniert und welche Risiken vielleicht eingegangen werden.
Der Bericht nennt ja als ein sehr plakatives Beispiel diese One-Minute-Clinics. Das klang beim ersten Lesen fast wie Science-Fiction. Was genau muss man sich darunter vorstellen und was können wir vielleicht daraus lernen, im Guten wie im Schlechten?
Ja, das ist wirklich ein faszinierendes Beispiel für diesen technologiegetriebenen Ansatz in China. Das sind tatsächlich kleine Kioske oder Kabinen, die man wohl teilweise unbemannt in Apotheken findet, aber auch in Einkaufszentren oder Gemeindezentren.
Unbemannt, wie funktioniert das?
Patienten können dort über ein Interface, oft sprach- oder textbasiert, also wie bei einem Chatbot, ihre Symptome eingeben. Eine KI führt dann im Hintergrund eine Art Anamnese und Triage durch, stellt eine Verdachtsdiagnose und gibt dann Empfehlungen. Das kann sein, rezeptfreie Medikamente aus einem angeschlossenen Automaten oder die Empfehlung, doch einen Arzt aufzusuchen.
Und wenn es komplizierter wird?
Dann kann wohl bei Bedarf auch ein Telearzt live zugeschaltet werden, der dann übernimmt. Laut den Angaben im Bericht soll es davon landesweit etwa 3.500 Stück geben.
3.500 dieser Kabinen?
Ja, und die wickeln angeblich 300.000 Konsultationen pro Tag ab.
300.000 am Tag, das ist ja eine schier unglaubliche Zahl. Das zeigt ja einerseits schon ein enormes Potenzial für einen schnellen, niederschwelligen Zugang zur Basisversorgung, gerade vielleicht in ländlichen oder unterversorgten Gebieten. Aber gleichzeitig schrillen da bei mir ehrlich gesagt alle Alarmglocken.
Absolut. Und genau diese Ambivalenz deutet der Bericht auch an. Es zeigt das Potenzial von KI für neue Versorgungsmodelle, für Skalierung, für Entlastung vielleicht auch. Aber es wirft natürlich sofort massive Fragen auf. Nach der Qualität dieser KI-Diagnosen, nach der Sicherheit. Was passiert bei Fehleinschätzungen? Wer haftet dann? Wie steht es um den Datenschutz in so einem Setting?
Genau.
Es ist ein Beispiel für einen extrem pragmatischen, technologiegetriebenen Ansatz, der offensichtlich Versorgungslücken adressiert. Aber aus unserer europäischen Sicht, mit unserem Fokus auf Patientensicherheit, Datenschutz und ärztliche Verantwortung, überschreitet das wahrscheinlich doch zu viele rote Linien.
Aber es zeigt, was möglich ist, wenn der politische Wille und die Technologie zusammenkommen.
Das auf jeden Fall. Es zeigt, welche Skalierung möglich ist und wie KI auch die Primärversorgung potenziell verändern könnte. Das sollten wir zumindest zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir einen anderen Weg wählen.
Und wie positioniert sich Europa da insgesamt? Ist Deutschland mit seiner, sagen wir mal, Gründlichkeit und auch Zögerlichkeit allein auf weiter Flur? Oder ist das eher ein europäisches Phänomen?
Naja. Die EU ist aktuell sicher noch ein Flickenteppich. Es gibt durchaus Unterschiede. Einige Länder, denken wir an Großbritannien vor dem Brexit oder auch skandinavische Staaten, sind in bestimmten Bereichen, etwa bei der Nutzung von KI in der Radiologie oder auch im Krankenhausmanagement, oft schon etwas weiter als Deutschland. Südeuropa hinkt tendenziell vielleicht eher noch etwas hinterher.
Aber der AI Act wird das ja vereinheitlichen.
Das ist der entscheidende Punkt, ja. Der EU-AI-Act wird bis 2026 für alle Mitgliedstaaten einen harmonisierten, aber eben auch, wie gesagt, sehr hohen Standard setzen. Insbesondere für diese Hochrisikoanwendungen in der Medizin. Europa punktet also ganz klar bei Ethik, bei Sicherheit, bei der Schaffung von Standards. Das ist wichtig für das Vertrauen der Bürger und der Patienten, keine Frage.
Aber was ist die Kehrseite?
Die Kehrseite ist eben die Gefahr, dass man bei der Geschwindigkeit der Implementierung und vielleicht auch beim Investitionsvolumen sowohl privat als auch öffentlich weiter hinter die USA und vor allem China zurückfällt. Der Bericht platziert Deutschland deshalb im internationalen Vergleich auch eher so im Mittelfeld.
Mittelfeld heißt?
Hohes Potenzial. Wir haben exzellente Forschung, eine starke Medizintechnikindustrie, gut ausgebildete Ärzte. Aber eben auch deutliche Defizite bei der Umsetzung in die Breite, bei der Skalierung. Die Kernfrage für Entscheider hierzulande, die der Bericht aufwirft, ist, wie können wir unsere Stärke, also die Betonung von Sicherheit, Qualität und Ethik, nutzen und als Vertrauensanker positionieren, ohne aber gleichzeitig die dringend benötigte Innovation und Digitalisierung im Gesundheitswesen abzuwürgen. Das ist der Spagat.
Ein wichtiger Spagat. Lass uns doch jetzt mal auf ganz konkrete Innovationen schauen, die der Bericht aus den letzten Jahren, also 2020 bis 2025, hervorhebt. Wo sehen wir denn wirklich spannende technologische Fortschritte, jenseits dieser, ja, schon fast klassischen Bildanalyse in der Radiologie?
Da gibt es tatsächlich einige sehr interessante Beispiele im Bericht, etwa der Einsatz von KI direkt in der Chirurgie.
Im OP, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Systeme, die während einer Operation intraoperativ, also in Echtzeit, Bilddaten analysieren. Zum Beispiel Kamerabilder oder auch Daten aus bildgebenden Verfahren während der OP. Die KI kann dann helfen, Strukturen besser zu erkennen, zum Beispiel Tumorgewebe von gesundem Gewebe, an den Schnitträndern genauer zu unterscheiden.
Und das funktioniert schon?
Das ist keine ferne Zukunftsmusik mehr. Das wird in ersten spezialisierten Zentren bereits erprobt und eingesetzt. Das hat natürlich das Potenzial, die Vollständigkeit von Tumorresektionen zu verbessern und vielleicht Nachoperationen zu vermeiden. Das ist ein hochspannendes Feld.
Okay, Chirurgieunterstützung. Was noch?
Ein anderes wichtiges Feld ist die Kombination von Telemedizin und Fernüberwachung mit sogenannter Edge AI.
Edge AI, das musst du kurz erklären.
Edge AI bedeutet, dass die KI-Algorithmen nicht irgendwo zentral in der Cloud laufen, sondern direkt auf dem Gerät beim Patienten. Also zum Beispiel auf einem Wearable, einem Sensorpflaster oder einem kleinen Monitorgerät zu Hause.
Und der Vorteil ist?
Das spart Datenübertragung, das geht schneller und es erhöht natürlich den Datenschutz, weil weniger sensible Gesundheitsdaten über das Netz geschickt werden müssen. Der Bericht nennt als Beispiel die Sepsis-Früherkennung zu Hause nach einer größeren Operation.
Wie soll das gehen?
Mit Wearables, die kontinuierlich Vitaldaten wie Herzfrequenz, Temperatur, Atemfrequenz direkt am Körper messen und analysieren. Die Edge AI auf dem Gerät sucht nach subtilen Mustern, die auf eine beginnende Sepsis hindeuten könnten, und schlägt dann frühzeitig Alarm, vielleicht sogar bevor der Patient selbst Symptome bemerkt.
Das könnte Leben retten.
Potenziell ja. Sepsis ist ja immer noch eine sehr gefährliche Komplikation. Ein weiteres großes Thema ist die multimodale Diagnostik.
Multimodal heißt?
Das heißt, die KI-Systeme nutzen nicht nur eine einzige Datenquelle, wie zum Beispiel nur die CT-Bilder, sondern sie kombinieren verschiedenste Informationen, um zu einer umfassenderen und präziseren Diagnose oder Prognose zu kommen.
Was für Informationen zum Beispiel?
Das können Bilddaten sein, klar, aber eben auch Laborwerte, genetische Marker aus einer Genomsequenzierung, vielleicht sogar Informationen aus Freitexten in Arztbriefen oder Pathologiebefunden. Die KI versucht dann, aus all diesen Quellen Muster zu erkennen, die ein Mensch allein vielleicht übersehen würde.
Das klingt extrem leistungsfähig.
Ja, das ist wahrscheinlich die Richtung, in die es langfristig geht. Weg von der reinen Bildanalyse hin zu einer integrierten Analyse aller verfügbaren Patientendaten. Und nicht zu vergessen, wir hatten es kurz erwähnt, die generative KI.
Also ChatGPT für Ärzte sozusagen.
Ja, vereinfacht gesagt, KI, die Ärzte bei der sehr zeitaufwendigen Dokumentation entlasten kann. Also beim Schreiben von Arztbriefen, beim Zusammenfassen von Befunden, bei der Beantwortung von Patientenanfragen. Erste Studien deuten hier, wie gesagt, auf mögliche Zeitersparnisse von bis zu 30% hin.
Und diese Zeit könnte dann ja wieder für den Patienten genutzt werden.
Das ist zumindest die Hoffnung und das Versprechen dahinter, ja. Mehr Zeit für das Gespräch, für die Untersuchung, für die menschliche Zuwendung.
Das sind ja wirklich faszinierende technologische Möglichkeiten. Aber je mehr KI Einzug hält in so sensible Bereiche wie Diagnose, Therapie, OP, desto wichtiger wird ja die Frage, wie stellt man sicher, dass das alles nicht nur technisch funktioniert, sondern auch sicher ist, fair, nachvollziehbar und verantwortungsvoll abläuft. Der Bericht wird mit dem Thema Governance ja ein eigenes wichtiges Kapitel. Was sind da die Kernpunkte für eine Klinik oder eine Praxis, die KI einführen und nutzen will? Was muss man da beachten?
Das ist absolut zentral, ja. Und der EU-AI-Act wird die Anforderungen hier, wie gesagt, nochmals deutlich verschärfen, gerade für die Hochrisikosysteme. Governance ist quasi der organisatorische und ethische Rahmen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Der Bericht nennt da mehrere wichtige Dimensionen.
Welche zum Beispiel?
Erstens das Thema Daten. Datenqualität und die Vermeidung von Bias, also von Verzerrungen. Die Daten, mit denen eine KI trainiert wird und auch die Daten, mit denen sie im Alltag arbeitet, müssen hochwertig sein, sie müssen repräsentativ sein für die Patientengruppe, bei der sie eingesetzt wird, und sie müssen fair sein, Sonst kann die KI bestehende Vorurteile oder Ungleichheiten im Gesundheitssystem sogar noch verstärken oder bei bestimmten Patientengruppen einfach schlechter funktionieren.
Also Garbage in, Garbage out quasi.
Genau, das gilt für KI ganz besonders. Zweitens, Transparenz und Dokumentation des KI-Modells selbst. Man muss verstehen können, was die KI tut, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt, zumindest bis zu einem gewissen Grad und wo ihre Grenzen liegen. Hier etabliert sich zunehmend das Konzept der Model Cards.
Model Cards, wie ein Beipackzettel.
Ja, das ist eine gute Analogie. Eine Art Beipackzettel für den KI-Algorithmus. Da steht drin, was kann das Modell? Mit welchen Daten wurde es trainiert? Für welche Patientengruppe ist es gedacht? Wie wurde es getestet? Was sind bekannte Limitationen oder Risiken? Das schafft Transparenz für die Anwender.
Okay, Datenqualität und Transparenz. Was noch?
Drittens, ganz wichtig, klare Regeln für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Das Human-in-the-Loop-Prinzip ist hier entscheidend, besonders bei Hochrisikoentscheidungen in der Medizin.
Human-in-the-Loop heißt?
Das heißt, der Mensch, also der Arzt oder die Ärztin, muss immer die Kontrolle behalten. Die KI liefert Informationen, Vorschläge, Unterstützung, aber die finale Entscheidung und die Verantwortung dafür liegt beim Menschen. Oft wird hier auch ein Vier-Augen-Prinzip gefordert oder empfohlen. Die KI gibt einen Vorschlag, der Arzt prüft ihn kritisch.
Also keine komplett autonomen Entscheidungen in kritischen Bereichen?
In den meisten Fällen nicht, nein. Das ist auch eine klare Forderung der ärztlichen Fachgesellschaften und auch des AI Acts. Viertens, die kontinuierliche Überwachung und Validierung der KI im klinischen Alltag.
Warum kontinuierlich? Reicht es nicht, sie einmal zu prüfen?
Nein, denn die Leistung einer KI kann sich über die Zeit ändern. Das nennt man Model Drift. Das kann passieren, wenn sich zum Beispiel die Patientengruppe ändert, die in die Klinik kommt. Oder wenn neue medizinische Geräte, neue Scanner eingeführt werden, mit denen die KI vielleicht nicht trainiert wurde. Diese Veränderungen muss man erkennen und darauf reagieren. Sonst trifft die KI möglicherweise falsche Entscheidungen.
Verstehe. Die KI muss also unter Beobachtung bleiben.
Genau. Und der fünfte Punkt ist dann eher die technische Seite. IT-Sicherheit, Datenschutz selbstverständlich und ganz wichtig, Interoperabilität. Die KI muss sicher in die bestehende IT-Infrastruktur eingebettet werden können. Und idealerweise sollte sie offene Standards nutzen.
Offene Standards, damit die Systeme miteinander reden können.
Richtig, damit man nicht von einem einzigen Hersteller und seinem geschlossenen System abhängig ist. Damit Daten zwischen verschiedenen Systemen ausgetauscht werden können. Beispiele dafür im Gesundheitswesen sind Standards wie FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, für den Austausch von Gesundheitsdaten oder DICOM für medizinische Bilder. Der EU AI Act wird für die Hochrisikosysteme übrigens detaillierte Vorgaben zu all diesen Governance-Aspekten machen. Deren Umsetzung wird für die Hersteller und die Betreiber, also die Kliniken, dann zur Pflicht. Das ist eine große Aufgabe, aber notwendig.
Okay, das ist wirklich eine Menge, die man da beachten muss. Von den Daten über die Transparenz bis zur Überwachung und den Standards. Kommen wir zum Schluss noch mal kurz auf die Wirtschaftlichkeit zurück. Lässt sich denn beziffern, wie groß dieser Markt für KI in der Medizin inzwischen weltweit ist? Und dann nochmal die Gretchenfrage für jede Klinikleitung. Rechnet sich so ein Investment in KI überhaupt unter den aktuellen Bedingungen in Deutschland?
Ja, der Bericht nennt Schätzungen für den globalen Markt. 2024 lag der wohl bei etwa 27 Milliarden US-Dollar.
27 Milliarden.
Und die Prognosen sind, ehrlich gesagt, extrem optimistisch. Die gehen von einem Anstieg auf bis zu 188 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2030 aus.
Wow, das ist ja fast eine Versiebenfachung in 6 Jahren.
Ja, das entspräche einer jährlichen Wachstumsrate von fast 40%. Also die Erwartungen an diesen Markt sind riesig. Ob sich das alles so realisiert, muss man natürlich sehen. Aber das Potenzial wird hier ganz klar gesehen.
Und der Return on Investment, der ROI, für eine einzelne Klinik in Deutschland? Lohnt sich das heute schon?
Tja, da ist der Bericht, wie gesagt, sehr differenziert. Es hängt extrem stark von der konkreten Anwendung ab und natürlich von den lokalen Rahmenbedingungen, insbesondere der Erstattungssituation.
Kannst du da Beispiele aus dem Bericht nennen? Wo lohnt es sich vielleicht schneller und wo ist es eher schwierig?
Ja, der Bericht zeigt das ganz gut an 2 Beispielen. Bei KI-Anwendungen, die direkt administrative Prozesse verbessern und idealerweise sogar zu Mehreinnahmen führen können.
Wie die Codierunterstützung, die du erwähnt hast?
Genau, wie zum Beispiel die KI-gestützte Codierung von Diagnosen und Prozeduren für die DRG-Abrechnung. Wenn die KI hilft, genauer und vollständiger zu codieren, kann das direkt die Erlöse der Klinik verbessern. Da kann sich das Investment offenbar sehr schnell lohnen. Der Bericht erwähnt da ROI-Berechnungen von über 600% in einzelnen Fällen.
Okay, das ist natürlich überzeugend.
Ja, weil hier direkt die Erlösseite beeinflusst wird. Ganz anders sieht es aber oft bei den rein klinischen Assistenzsystemen aus. Also zum Beispiel KI zur Detektion von Lungenrundherden im CT oder zur Unterstützung in der Pathologie.
Warum ist es da schwieriger?
Enzsteigerung, also zum Beispiel einer schnelleren Befundung. Dieser reine Effizienzgewinn reicht aber häufig nicht aus, um die hohen Lizenzkosten für die KI zu refinanzieren.
Es sei denn,
man kann durch die KI nachweislich und dauerhaft Personal einsparen, was oft schwierig ist und auch nicht immer das Ziel sein sollte. Oder man kann nachweisen, dass die Behandlungsqualität so massiv steigt, dass sich das anderweitig rechnet, zum Beispiel durch weniger Komplikationen oder kürzere Liegezeiten. Aber das ist oft schwer zu beziffern und direkt der KI zuzuordnen.
Das heißt, der Business Case für viele klinische KI-Anwendungen ist unter den aktuellen deutschen Bedingungen oft noch nicht gegeben.
Genau, der ist oft noch schwierig, so stellt es der Bericht dar. Hier besteht also eine deutliche Lücke zwischen dem technologischen Potenzial und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Regelbetrieb. Und diese Lücke muss entweder durch neue intelligente Erstattungsmodelle geschlossen werden, da ist die Politik und die Selbstverwaltung gefragt, oder die Kliniken brauchen eine sehr clevere interne Strategie, wie sie die durch KI gehobenen Effizienzgewinne auch wirklich in Euro und Cent ummünzen können. Das ist die Herausforderung.
Puh, das war jetzt wirklich eine sehr dichte, aber auch sehr aufschlussreiche Tour durch die Welt der KI in der Medizin, basierend auf diesem internen Bericht von Ende 2025. Was ist also das Kernfazit für dich als Zuhörer? Was nehmen wir mit? KI ist definitiv keine ferne Zukunftsmusik mehr. Sie ist technisch in vielen Bereichen einsatzbereit angekommen, gerade in der Diagnostik. Deutschland hat mit seiner Regulatorik hohe, aber durchaus wichtige Leitplanken gesetzt. Auch Förderimpulse sind da. Aber es kämpft eben noch massiv mit dieser Finanzierungslücke und dadurch auch mit der breiten Implementierung in die klinische Praxis.
Absolut richtig zusammengefasst. Das Potenzial für Qualitäts- und Effizienzsteigerungen ist riesig. Das macht der Bericht auch überdeutlich. Aber die Technologie muss eben evidenzbasiert sein. Wir brauchen mehr Outcome-Studien. Sie muss sicher sein. Da ist die Governance entscheidend. Und sie muss nahtlos und intelligent in die komplexen klinischen Arbeitsabläufe integriert werden. Das ist keine rein technische Aufgabe.
Und der Blick über den Tellerrand.
Der zeigt, es gibt sehr unterschiedliche Wege. Die USA agil, marktorientiert, mit Fokus auf schnellere Zulassung und Post-Market-Monitoring. China stark staatlich gesteuert, mit beeindruckender Skalierung, aber Fragezeichen bei Transparenz und Evidenz. Europa und Deutschland versuchen, einen Mittelweg zu gehen mit hohem Anspruch an Sicherheit und Ethik. Für Deutschland wird es in den nächsten Jahren ganz entscheidend sein, diese Kluft zwischen dem hohen Anspruch der Regulierung und der tatsächlichen praktischen Umsetzung in den Kliniken und Praxen zu überwinden.
Was braucht es dafür konkret?
Es braucht sicherlich praktikable Erstattungswege für nachweislich nützliche KI-Anwendungen. Aber es braucht vor allem auch massive Fortschritte bei der digitalen Infrastruktur in den Kliniken, bei der Interoperabilität der Systeme und auch bei der digitalen Kompetenz aller Beteiligten, vom Management bis zum Pflegepersonal und den Ärzten. Initiativen wie der geplante European Health Data Space, also der europäische Gesundheitsdatenraum, könnten hier ein wichtiger Treiber sein, wenn sie denn richtig und praxistauglich umgesetzt werden.
Also was kannst du jetzt daraus mitnehmen, vielleicht auch als jemand, der im Gesundheitswesen tätig ist, der dort arbeitet oder sogar Entscheidungen trifft? Die Entwicklung ist rasant, das ist klar geworden. Es lohnt sich definitiv, sehr genau hinzuschauen, wie und wo KI schon heute oder sehr bald in deiner eigenen Gesundheitsversorgung oder in deiner Organisation eine Rolle spielen könnte oder sollte. Die strategischen Weichen dafür, so scheint es mir nach diesem Bericht, müssen eigentlich jetzt gestellt werden, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Das sehe ich auch so.
Und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, den der Bericht zwar nicht explizit so ausführt, der sich aber irgendwie aufdrängt und der für die Zukunft sicher zentral sein wird. Wenn KI immer besser darin wird, Muster zu erkennen, Diagnosen vorzuschlagen, Therapien mitzuplanen und Ärzte vielleicht bei Routineaufgaben zu entlasten, wie verändert das eigentlich auf lange Sicht die Rolle des Arztes oder der Ärztin selbst? Was macht den Arztberuf in Zukunft aus?
Eine fundamentale Frage.
Werden Ärztinnen und Ärzte primär zu Supervisoren von Algorithmen? Zu Datenmanagern und Interpreten, die die Vorschläge der KI prüfen und einordnen? Oder, und das wäre ja die optimistischere Sichtweise, die auch im Bericht anklingt, gibt ihnen die Technologie vielleicht gerade dadurch mehr Freiraum zurück? Freiraum für das, was eine Maschine eben nicht kann. Für Empathie, für das ausführliche Gespräch, für die menschliche Zuwendung im Arzt-Patienten-Verhältnis. Eine wirklich spannende Frage, die uns alle, glaube ich, in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen wird.
Definitiv.
Das war unser heutiger Einblick in die KI in der Medizin, basierend auf den Erkenntnissen dieses Berichts von Ende 2025. Danke fürs Zuhören.